Hebel war zu hoch, die Gier zu groß. Das war jetzt eben der Situation geschuldet, wo man halt viele Jahre Bullmarkt hatte, sind die Bäume in den Himmel gewachsen. Man muss sich die ganze Zeit kontrollieren und unemotional irgendwo zwischen Gier und Angst agieren.
Hallo zur heutigen Folge des Scalable Capital Podcast. Wir weisen ja in jedem Video, Artikel oder Podcast zum Thema Derivate darauf hin. Wer mit Derivaten handelt, der sollte wissen, was er oder sie tut und das eigene Risiko nicht überstrapazieren. Professionelle Investoren achten darauf natürlich ohnehin, sollte man meinen, ist aber nicht so. Und das werden wir heute hören. Dirk Urmoneit, unser Chief Strategy Officer, hat zu dem Thema spannende und lehrreiche Geschichten mitgebracht, was beim Einsatz von Derivaten schiefgehen kann. Hallo Dirk.
Ja, hallo Nico. Danke, dass ich wieder dabei sein darf. Derivate stoßen ja so eine ganz neue Geldanlagewelt auf und erweitern die Möglichkeiten des Finanzmarkts in etwa so, wie es in der Geometrie die dritte Dimension tut. Statt nur auf einer ebenen Fläche zu laufen, können Derivateanleger im übertragenen Sinne auch fliegen. Allerdings gehört zum Fliegen leider auch das Risiko, dass man abstürzen kann. Und in der Welt der Profis hat es da einige spektakuläre Abstürze schon gegeben, aus denen man versuchen kann, Lehren zu ziehen.
Naja, man kann das ja auch sogar noch drastischer formulieren. Ne? Du hast in unserer letzten gemeinsamen Episode zu Derivaten ja auch schon auf Warren Buffett verwiesen, der mal Derivate als Financial Weapons of Mass Destruction bezeichnet hat, also finanzielle Massenvernichtungswaffen. Soll heißen, wer diese Instrumente falsch einsetzt, der kann damit viel Schaden anrichten, auch für sich selbst. Wohlgemerkt dabei, ne? Buffett führt ja selbst Trades mit Long- und Short-Optionen durch. Und wir schauen uns aber heute mal an, wie du schon gesagt hast, einprägsamen Beispielen an, was denn so schief gehen kann und auch was eben der Privatanleger aus den Geschichten lernen kann.
Ja, gern. Also es gibt ja so ein paar Namen, die einem dann immer sofort in den Kopf kommen, wenn man über große Derivate-Positionsprobleme hört. Orange County, Barings Bank, Metallgesellschaft, LTCM. Und noch eine ganze Reihe mehr. Das ist hinter jeder einzelnen von denen versteckt sich immer ein ganz spannender Finanzkrimi, bei dem ein Marktteilnehmer eine große Menge Geld verloren hat und manchmal sogar die ganze Firma untergeht, die da beteiligt ist. Und fast alle dieser Geschichten sind halt auch super interessant. Also und auch interessant genug, als dass Leute darüber Bücher schreiben, die man lesen sollte. Aber man kann die natürlich auch so ein bisschen runterdestillieren für den Podcast, sodass wir vielleicht uns nur die Grundzüge jeweils angucken und dann schauen, welche Lehren Privatanleger daraus vielleicht ableiten können.
Gut, dann lass uns gleich in die erste Geschichte springen. Du hast mir vorher abgesagt, es geht hier um Loss Aversion, also die Abneigung von Menschen, Verluste zu realisieren. Verluste tun uns nämlich viel mehr weh, als uns Gewinne in derselben Höhe freuen, jetzt mal vereinfacht gesagt. Noch relativ eingängig, diese Erkenntnis. Wo hat denn aber diese Loss Aversion jetzt mal fatale Folgen gehabt?
Verluste schmerzen uns viel mehr, als uns Gewinne befriedigen. Das hat Nicolas Bernoulli vermutet. Im 18. Jahrhundert hat er da eine Untersuchung gemacht, wo er halt sowohl die Spekulation als auch die Versicherungen, die halt beides Geschäfte sind, die Menschen gemacht haben, versuchte unter einen Hut zu bekommen. Und auch mit spannenden Experimenten belegen heutzutage Leute wie Dan Ariely, die da interessante Bücher drüber schreiben, dass Menschen eine extreme Verlustangst haben und ungefähr doppelt so viel Schmerz erleben, wenn sie einen Verlust erleiden, als sie für einen gleichen Gewinn an Freude haben. Und da hat sich ein ganz extremes Beispiel in den Jahren 92 bis 95 in Singapur zugetragen, an deren Ende, ich nehme es schon mal vorweg, die Barings Bank untergegangen ist, weil man da Positionen nicht rechtzeitig mit Verlust geschlossen hat, sondern unbedingt versucht hat, irgendwie mit einem Gewinn daraus zu kommen. In diesem bekanntesten Problemfall und einem der bekanntesten Problemfälle mit dem Einsatz von Derivaten hat ein Trader der altehrwürdigen Barings Bank. Damals war das die edelste englische Privatbank. Da war sogar die Königin Elisabeth II. Kundin. Wurde diese Bank halt in den Abgrund gerissen und die ganze Privatbank wurde am Ende für ein britisches Pfund an die ING Bank verkauft, nachdem die mit diesen Derivatgeschäften ungefähr 800 Millionen Pfund Verlust erlitten hat. Und jetzt ist die Frage, wie kam es dazu? Ich würde sagen, das war halt dieses Loss-Aversion-Problem. Der Nick Leeson, das ist dieser Händler, um den es geht, gibt es auch als Film adaptiert sogar. Also muss man gar nicht lesen wollen, sondern kann man sich sogar Kinofilme angucken. Der Nick Leeson arbeitete 92 in dem sehr kleinen Büro von Barings in Singapur. Die hatten da eigentlich nur eine Futures- und Options-Trading-Lizenz, hatten die am Anfang gar nicht viel genutzt, aber als Leeson dann anfing, haben sie das halt überwiegend für Kundengeschäfte dann da an der CNEX, das ist die Terminbörse in Singapur, halt Trades durchgeführt. Eigentlich in erster Linie Kundengeschäfte. Und das Setup in so einer kleinen Bank damals war etwas schwieriger. Da gab nämlich der Nick Leeson war sowohl der Trader als auch der Chef des Operations Teams. Also der leitete halt die ganze Niederlassung und war sowohl der Händler als auch derjenige, der den Händler kontrollieren sollte, dass er sich tatsächlich auch an alle Regeln hält. Und hier sieht man schon die erste Lücke, durch die gleich schlimme Dinge passieren werden. Denn das Operations-Team, das halt als zweites Augenpaar auf alles nochmal draufschauen sollte, war jetzt eben nicht wirklich ein zweites Augenpaar, sondern war nochmal das erste Augenpaar, sodass Nick Leeson da mit relativ wenig Kontrolle schalten und walten konnte. Und wie kam es jetzt dazu und was war jetzt der eigentliche Trade, um den es ging? Es war halt ein Fehler passiert, ein Verkauf statt ein Kauf. Das führte dazu, dass ein paar zigtausend Pfund verloren gegangen sind und es war jetzt ein Fehler. Also man hätte jetzt ein Error-Memo schreiben müssen, man hätte diesen Trade mit Verlust ausclosen müssen und den Mund abputzen und dann hätte man weitergemacht. Aber jetzt gab es halt diese Aversion, diesen Loss zu nehmen, weil man wollte sich halt einerseits vor dem Error-Memo wohl drücken und andererseits war die Überzeugung groß, dass man ja mit einem kleinen bisschen Spekulation das auch schnell wieder zurückzaubern könnte. Deswegen, man war in Asien, die 8 ist die Glückszahl, da wurde halt dann schnell der 88888-Account aufgemacht für ganz besonders viel Glück. Der wurde als ein Fake-Kunden-Account aufgesetzt und in dem saß jetzt diese Position. Und folgend dem alten Trader-Motto, when you're in trouble, double, macht man einfach eine doppelt so große Position aus der, die man gerade verlustreich gemacht hat und hofft drauf, dass der Markt dreht und man es dann mit Gewinn ausklosen kann. Und es kam, wie es natürlich kommen muss. Es läuft weiterhin gegen Nick Leeson. Was war eigentlich der Trade? Er hatte jetzt gesetzt auf steigende Notierungen des Nikkei-Index. Die Japaner hatten gerade vorher einen riesen Bullmarkt. Dann hatte der Nikkei angefangen, Rückschläge zu zeigen. Nick Leeson setzte jetzt drauf, dass der Nikkei wieder steigen würde und kaufte halt Future-Kontrakte in diesen 88888-Account, um von steigenden Kursen zu profitieren. Das führte jetzt dazu, dass mit jedem Verdoppeln die Position immer wieder größer wurde, immer wieder mehr Geld nachgeschossen werden musste und das aber für die Firma nicht bedrohlich aussah, weil es ja eigentlich alles Kundenaufträge waren. Es war ja also für die Firma ersichtlich in einem Kundenaccount, sodass die Firma nicht gesehen hat, dass diese Verluste sie in Wirklichkeit selber treffen. Und immer weiter steigende Verluste haben dann irgendwann dazu geführt, dass Nick Leeson halt eine riesengroße Position hatte. Und das Ganze kam dann im Januar 1995 zu einem abrupten, harten Ende, als tragischerweise in der japanischen Industriestadt Kobe ein schweres Erdbeben ausgebrochen ist, was dazu führte, dass der Nikkei-Index halt stark eingebrochen ist. Und an der Stelle halt die Margin Calls nicht mehr bedient werden konnten und die Barings Bank in Schieflage geraten ist und dann durch diesen Notverkauf an die niederländische ING für einen Pfund gerettet werden musste.
Mhm. Also ich meine, es klingt natürlich sehr krass, dass sowas in der Größenordnung oder wo die Größenordnung immer größer wurde, unentdeckt geblieben ist. Jetzt hast du zwei Punkte genannt, wie es dazu kommen konnte. Was uns aber hier mehr interessiert, ist ja eben der Mechanismus, warum Leeson das immer weiter getrieben hat. Er wollte also auf keinen Fall den Verlust akzeptieren. Selbst als der größer wurde, hat er immer noch gedacht, er kann es wieder drehen mit allen Mitteln und ist dadurch in noch größere Verluste gelaufen. Das ist letztlich das, was ja auch in einer kleineren Größenordnung dem Privatmenschen passieren kann.
Genau, in meinem eigenen Portfolio müsste ich jetzt kein Error-Memo schreiben, wenn was schiefgelaufen ist, aber immerhin, ich müsste ja selber den Verlust akzeptieren und in meinem eigenen Account ist halt das Problem nicht das Error-Memo, sondern dass ich halt einsehen muss, dass ich selber einen Fehler gemacht habe. Ich habe den Markt vielleicht nicht richtig eingeschätzt, falsch analysiert, und muss jetzt im Prinzip mich überwinden und sagen, ah, ich habe das nicht richtig gemacht, es läuft gegen mich, also sollte ich meinen Verlust cutten. Und das fällt natürlich vielen Menschen nicht ganz leicht, weil auch da ist einerseits die Barriere, den Verlust zu akzeptieren. Wir haben diese Loss Aversion. Andererseits muss ich einsehen, dass ich nicht richtig gelegen habe und der Fehler ausschließlich bei mir gelegen hat. Denn der Markt hat immer recht. Das muss man halt akzeptieren. Und deswegen ist für Privatanleger wahrscheinlich eine gute Hilfestellung, immer an so einen ganz extremen Fall wie halt die Barings Bank zu denken, wenn sie eine Position haben, die sich nicht so entwickelt, wie sie sollte. Denn das Ende kann halt richtig bitter sein, wenn man darauf beharrt, dass man es halt besser weiß als der Markt und er sich dann schon noch dahin entwickeln muss, wo man ihn gerne haben möchte. Denn Nick Leeson zeigt uns, das passiert nicht immer und schon gar nicht in der Zeit, die man hat dafür. Und der Markt kann halt vorher noch lange gegen einen laufen, bevor er sich dann wieder dreht und in die richtige Richtung entwickelt. Insofern, gerade auch bei Derivatgeschäften, bei denen eben aufgrund des Hebels möglicherweise Kursveränderungen stärker stattfinden als bei dem Investment in den Basiswert direkt. Anleger sollten sich immer selber prüfen und eben genau nicht zu verlierenden Positionen eine emotionale Beziehung aufbauen, sondern die Loss Aversion überwinden und zur Not Verluste akzeptieren.
Wenn man das jetzt noch, das Leeson-Beispiel noch deutlich mal in die Privatanlegerwelt übertragen, so was wären jetzt exemplarisch Instrumente, wo man sich in eine ähnliche Situation bringen kann?
Ja, also im Prinzip natürlich das Simpelste ist, ich rechne mit steigenden Kursen und kaufe mir ein Long Turbo, aber der Markt fällt. Wenn ich jetzt mein Geld retten möchte, dann muss ich da möglicherweise sehr schnell mich entscheiden, den Verkauf durchzuführen, denn wenn ich halt ein Turbo mit einem Hebel von 10 habe, dann verliere ich mit jedem Prozent Basiswert, den er sich gegen mich entwickelt, auch schon 10% meines Kapitals. Das heißt, relativ schnell kann ich da auch vollständig ausgelöscht werden. Entsprechend ist es wichtig, dass ich einerseits schnell reagiere und andererseits ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass ich von vornherein nicht auf solche Positionen setze, wie es Nick Leeson dann am Ende gemacht hat, bei dem ich halt die ganze Farm, also to bet the farm ist das, was halt die englischen Trader dazu sagen würden, bei dem ich eben nicht praktisch mein ganzes Vermögen auf eine Position setze und nun hoffen muss, dass die aufgeht, sondern dass ich halt mein Vermögen natürlich aufteile und in vielen kleineren, handlicheren Positionen bin, bei denen ich dann eben auch einerseits nicht emotional so attached sein muss und andererseits es mich eben dann auch tatsächlich nicht aus der Bahn wirft, wenn eine oder zwei von meinen Dutzenden von Positionen nicht so gut laufen und ich dann da halt Schlüsse draus ziehen kann und mich lösen von dem Problem.
Gut, also eigentlich zwei Lehren, die drinstecken, ne? Zum einen nicht beharren und das zweite eben auch mit der Positionsgröße. Wenn da eine fünfstellige Zahl steht, die ich Verlust mache, trifft mich das natürlich ungleich härter, als wenn die nur drei oder knapp vierstellig ist. Dann lass uns zum zweiten Beispiel springen. Worum geht's da?
Auch im zweiten Beispiel haben wir ein Unternehmen, das mit Futures-Kontrakten gearbeitet hat. Hier ist ein kleines bisschen anders gelagert, was wir daraus lernen können. Das Problem ist jetzt 2 Jahre vorher passiert, Anfang der 90er Jahre. Da gab es in Frankfurt die Firma, die Frankfurter Metallgesellschaft, ein ganz altehrwürdiges Unternehmen, nicht ganz so alt wie die Barings Bank, die ja über 200 Jahre alt war, war aber die Metallgesellschaft über 100 Jahre alt und war halt ein ganz wichtiges Industrieunternehmen, das halt auch viel mit Rohstoffen halt gehandelt hat. Beispielsweise wurde bis zum Ersten Weltkrieg der Kupferpreis weltweit in dem Gebäude der Metallgesellschaft in Frankfurt gefixt. Und die Metallgesellschaft ist eigentlich einen sehr aussichtsreichen Trade eingegangen. In Nordamerika gab es Ketten von Tankstellen. Die wollten für ihr Geschäft den Benzinpreis festschreiben und haben eben dann einen Liefervertrag gemacht, bei dem sie regelmäßig Benzin geliefert bekommen für einen sehr langen Zeitraum von der Metallgesellschaft zu Preisen, die halt heute schon festgelegt worden sind. Und die Preise waren aber so festgelegt, dass die aus Sicht der Metallgesellschaft ein sehr attraktives Geschäft dargestellt haben. Jetzt hat aber natürlich die Metallgesellschaft das Preisrisiko, dass halt über die nächsten Jahre Benzin deutlich teurer werden würde. und musste sich deswegen da ein Absicherungsgeschäft überlegen. Wir hatten ja vorher schon in dem ersten Podcast von der Lufthansa gelernt, die im Prinzip Ölfutures kauft. Und genau so musste jetzt die Metallgesellschaft damals sich überlegen, eben auch mit Ölfutures das Preisrisiko von dem Benzin abzusichern. Die hatten jetzt halt dann zwei Schwierigkeiten. Das eine ist, Rohöl ist nicht das gleiche wie Benzin. Da steht immer noch mal eine Raffinerie dazwischen. Aber das war nicht das, was hier zugeschlagen hat. Das zweite ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen praktisch dem Lieferterminen, die hatten, und wo halt liquid handelbare Ölfutures existieren. Also für die kurzfristige Lieferung in den nächsten Monaten ist Öl super liquide handelbar und da kann man die Futures leicht kaufen und verkaufen. Allerdings für in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren Belieferung, die Ölfutures sind super illiquide und die würde man nicht handeln. Deswegen hatte sich die Metallgesellschaft überlegt, sie kaufen halt sehr viele kurzlaufende Future und rollen die dann über die Zeit werden halt dann die Benzinlieferung, die sie dann in diesem Monat hatten, die wird halt nicht gerollt, sondern die läuft aus. Aber der ganze Rest rollt halt dann immer von jedem Monat in den nächsten, sodass die abgesichert bleiben für den überwiegenden Teil und dass es dann halt irgendwann fertig ist.
Das heißt, sie stoßen immer wieder Future-Kontrakte ab und kaufen sich neue.
Ja, genau. Also Öl-Futures funktionieren so, dass man mit einem Future-Kontrakt 1000 Barrel Öl, also 163.000 Liter Öl kauft und die sind dann zur Lieferung in einem Fälligkeitsmonat, dann beispielsweise zur Lieferung im April 2022 könnte man jetzt handeln, dann werden die in Cushing's, Oklahoma, würde man dann das Öl geliefert bekommen. Jetzt hatten die natürlich nicht das Interesse, all das Öl gleichzeitig in Cushing's, Oklahoma abnehmen zu müssen und haben deswegen halt den überwiegenden Teil ihrer April-Futures verkauft und kaufen dann halt die Mai-Future. Und wenn dann wieder ein Monat ins Land gezogen ist, dann rollen die halt vom Mai in den Juni und so weiter. Und das funktioniert natürlich super, wenn der Ölpreis jetzt immer gleich wäre für alle Liefermonate. Das ist aber in der Regel nicht. Aber auch das hatte jetzt der Metallgesellschaft keine Probleme bereitet. Das hatten die vorher bedacht. Jetzt, wo kam das Problem dann tatsächlich her? Das Problem kam aus dem Unterschied zwischen den beiden Derivatpositionen, die Metallgesellschaft eingegangen ist. Einerseits mit den Tankstellenbesitzern hatten sie einen Forward-Kontrakt gehandelt. Das ist halt ein Geschäft, bei dem man sich heute darauf einigt, zu welchem Preis in der Zukunft gehandelt werden wird. Und die Absicherung hatten sie mit einem Future-Kontrakt. Das ist eben kein bilaterales Geschäft, bei dem zwei Leute sich auf irgendwas einigen, sondern bei dem eben eine Terminbörse im Prinzip vorgegeben hat, was man handeln kann. Und dann können beliebige Marktteilnehmer halt diesen Kontrakt handeln. Und Teil des Future-Kontraktes ist, dass es halt jeden Tag ein Settlement gibt. Wenn ich einen Future-Kontrakt eingehe, dann gibt es ja ein Kreditrisiko, das grundsätzlich besteht. Also sagen wir mal, du verkaufst mir 1000 Barrel Öl im Ende des Jahres, dann musst du dich ja darauf verlassen, dass ich Ende des Jahres Geld haben werde, um das Öl zu bezahlen, für den Preis, den wir jetzt schon festgelegt haben, meinetwegen für $60 pro Barrel, dann musst du dich ja darauf verlassen, dass ich Ende des Jahres Geld haben werde und ich muss mich darauf verlassen, dass du Ende des Jahres Öl haben wirst, damit das funktioniert. Und damit es nicht scheitert, ist es so, dass halt eine Initial Margin eingesetzt wird. Das heißt, ich müsste jetzt schon mal 10% des Geldes der Terminbörse geben und du müsstest schon mal auch 10% dessen, was halt das Öl wert ist, in Geld auch der Terminbörse geben, damit die eine Sicherheit haben, dass wir beide überhaupt Geld haben und damit halt unsere Position schon mal unterlegt ist. Und was jetzt aber passiert ist, dass am nächsten Tag, sagen wir mal, Öl verändert sich im Preis, steigt von 60 Barrel auf 61 Barrel, $61 pro Barrel, dann ist es ja so, dass der Preis gegen dich gelaufen ist. Von den 10% Marge, die du gestellt hast, es ist jetzt über 1% verloren gegangen. Das heißt, die Terminbörse wird bei dir anrufen, der sogenannte Margin Call, und sagen, hey, ich brauche $1 zusätzliche Variation Margin, weil der Preis gegen sie gelaufen ist und du musst dann sehr schnell diesen Dollar überweisen. Versus ich bekomme halt den ungefähr $1 zurück an Variation Margin, weil der Preis halt für mich gelaufen ist. Ich bin jetzt überkollateralisiert und kann Geld zurückbekommen. Das ist das, was bei den Futures passiert. Es findet halt jeden Tag ein Settlement statt und jeden Tag wird halt Geld transferiert, immer von demjenigen, der verloren hat, an denjenigen, der gewonnen hat. Und das kann aber morgen schon wieder umgekehrt sein, wenn halt der Ölpreis wieder fällt. Bei den Forward-Geschäften ist aber genau das nicht der Fall. Also es gibt da kein zwischendurch Settlement, sondern da verlässt man sich einfach darauf, dass die Tankstellen dann noch da sein werden und das Geld haben werden. Und man verlässt sich darauf, dass die Metallgesellschaft noch da sein wird und das Benzin beibringen wird. Aber es findet zwischendurch kein Austausch von Geld statt. Und das ist jetzt ein offensichtliches Problem, denn der Ölpreis fiel plötzlich sehr deutlich. Die Zeit nach dem Irakkrieg, es entspannte sich wieder klar. Und der Ölpreis ist halt dann innerhalb von sehr kurzer Zeit um über 20% auf unter 14 Dollar gefallen. Und das führte dazu, dass jetzt die Metallgesellschaft halt sehr große Margin Calls bekommen hat und sehr viel Geld nachschießen musste, ein Verlust, den sie auf der Future-Position hatten, was aber eigentlich ja kein Problem darstellt, weil sie einen gleich großen Gewinn auf ihrer Benzinlieferverpflichtungsposition haben würden.
Aber sie hatten es halt in dem Moment nicht flüssig, weil die Tankstellen ja nicht zu dem Zeitpunkt jetzt ihre Rechnungen bezahlt haben.
Genau, das ist genau das Problem, nämlich, dass die Tankstellen mussten jetzt ihren Verlust, weil es nur ein Forward-Kontrakt war, mussten dafür keine zusätzliche Variation Margin zahlen. Das heißt, kein Cash kam rein. Aber die Terminbörse ruft an und möchte auf jeden Fall sofort bedient werden. Also Cash fließt raus. Und das führte dazu, dass zunächst mal die 500 Millionen, die die Gesellschaft verfügbar hatte, ausgegeben worden sind und man dann nochmal einen Notkredit über weitere 500 Millionen organisieren musste und da halt in große Schwierigkeiten gekommen ist, weil der fallende Ölpreis dazu führte, dass im Prinzip jeder einzelne Pfennig und jede Mark, die man zu der Zeit zur Verfügung hatte, halt aus dem Unternehmen abfließen musste, um praktisch die Future-Position aufrechtzuerhalten. Als dann im Prinzip alles Geld abgeflossen war, hat man sich dann überlegt, dass man den Hedge nicht mehr aufrechterhalten kann und hat die Future-Position ausgeclosed. Und das führte dann jetzt tatsächlich ins Fiasko, denn danach hat sich der Ölpreis wieder erholt. Jetzt waren halt die praktisch Gewinne, die man gemacht hatte auf den Benzinkontrakten, die gingen wieder weg. Aber man hatte ja die Verluste, die man gemacht hatte auf dem Öl-Hedge, jetzt durch den Verkauf dauerhaft praktisch eingeloggt. Und damit war jetzt die Metallgesellschaft eben nicht mehr, also es war eben nicht mehr nur ein Kredit, den sie brauchten, sondern jetzt war das Geld tatsächlich verloren. Und das führte dazu, dass auch diese Gesellschaft untergegangen ist und eben nicht mehr als die stolze Metallgesellschaft am Markt ist, sondern in einem anderen Unternehmen aufgegangen ist.
Okay, also ich meine, genau dieses Konstrukt, so wie dies hatten, wird sich jetzt ein Privatanleger möglicherweise nicht zusammenbauen. Aber die drüberliegende Botschaft ist ja, also letztlich war in diesem Konstrukt war ein Fehler drin, da hat jemand irgendeinen Punkt nicht bedacht, ne, in dem Moment. Und die daraus abzuleitende Botschaft wäre, ich muss eben wirklich verstehen, was ich da tue. Ob das ein Produkt ist oder ob das Zusammenwirken unterschiedlicher Instrumente ist.
Genau, genau richtig. Das ist der Schluss, den Privatanleger hier wahrscheinlich mitnehmen sollten. Es gibt unendlich viele in kleinen Nuancen unterschiedliche Derivate am Markt. Und wenn man umsteigt von dem einen auf das nächste, dann sollte man sich auch mit den Details auseinandersetzen. Also hier hat es halt jemand jetzt nicht getan und war sich eben nicht ganz im Klaren, dass dieses Cashflow-Risiko materialisieren und auch sehr groß werden könnte und dann sogar die Firma in den Untergang treibt. Und genau so muss man eben schauen, wie sind denn die Barriereüberwachungen bei bestimmten Produkten? Kann das Produkt ausnocken nur bis 17.30 Uhr oder auch in den Abendstunden? Genau diese Details sind alle super relevant. Und wenn man sich vor Augen hält, dass halt eine Gesellschaft mit 10.000 Mitarbeitern untergehen kann, weil man ein Detail nicht richtig berücksichtigt hat, hilft es vielleicht dem Privatanleger, sich zu motivieren, tatsächlich doch den Fineprint zu lesen und sich genau damit auseinanderzusetzen, wie das Derivat, das man jetzt handeln möchte, im Detail funktioniert. Denn die Details machen anscheinend manchmal einen Unterschied und entsprechend sollte man darauf achten, dass man den Fehler nicht macht, den andere vor einem für sehr viel Geld schon gemacht haben.
Jetzt hast du ja darauf verwiesen, dass ein Problem auch diese sogenannten Margin Calls waren. Also ich werde nachschusspflichtig. Jetzt um das nochmal konkret in die Welt der Privatanleger zu holen, gibt's hier Produkte für den Privatanleger, wo ihm das passieren kann?
Nee, also da hast du natürlich völlig recht, das nochmal ganz schnell aufzubringen. Also diese Nachschusspflicht, das ist eben, wenn man Derivate und Margin traden kann, das ist halt das, was man an der Terminbörse macht, wenn Future-Kontrakte unter professionellen Marktteilnehmern gehandelt werden, die gehen so miteinander um. Alle Wertpapiere, die wir verkaufen, also alle Derivate, die zum Beispiel auf der Scalable-Plattform handelbar sind, wenn man jetzt ein Turbo oder ein Mini, irgendeins von diesen Produkten kauft, das sind alles Wertpapiere. Das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass es auf Null fällt. Es gibt da keine Nachschusspflichten in gar keiner Form. Man kann alles verlieren, aber man kann zum Glück nicht mehr als alles verlieren. Versus ja den beiden Beispielen, die wir heute schon hatten, wo Leute ja durchaus mehr verloren haben, als sie eigentlich hatten.
Und vielleicht noch, weil du darauf hingewiesen hast, dass manchmal im Detail der Teufel liegt und dass manche Produkte auch wirklich wahrscheinlich sehr kompliziert zu verstehen sind, ohne dass wir jetzt konkret zu was raten oder hier Anlageberatung machen wollen, nur so eine Indikation von dir, was wäre jetzt ein Beispiel für ein eher simples Produkt, was ein, sag's mal, Derivate-Einsteiger sich angucken könnte und was eher komplizierter ist im Vergleich dazu?
Ja, also alle Produkte muss man sich natürlich im Detail anschauen. Zu Recht raten wir ja von Anfang an immer dazu, vielleicht auch erst nochmal zu üben und sich genau damit auseinanderzusetzen und sich auch vielleicht bei den Emittenten zu informieren über die Produkte. Aber es gibt halt schon Unterschiede dazwischen, welche Eigenschaften vielleicht einen Preis beeinflussen. Also so ein Produkt wie ein Mini-Future ist wahrscheinlich eins von den transparenteren Produkten, wenn man sich das als Kunde anschaut und wo man die Preisentwicklung leichter nachvollziehen kann. Denn der Einflussfaktor Volatilität spielt da praktisch eine sehr untergeordnete Rolle bei der Bewertung von den Produkten. Bei einem Optionsschein ist es so, dass die Volatilität eben ein dominierender Preiseinflussfaktor ist und der, wenn man sich nicht ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, für Anleger manchmal schwer einzuschätzen ist. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ein Anleger sich zunächst mal mit den Produkten auseinandersetzt, bei denen eben die Preisbildung leichter nachzuvollziehen ist und man eben sich sicherer fühlen kann, bevor man danach dann noch in weitere Derivatstrukturen investiert.
Danke, dann lass uns in die dritte Geschichte starten. Die hat mit der Finanzkrise 2008 zu tun. Einige erinnern sich sicher, aber es gibt bestimmt auch Menschen, die erst vor kurzer Zeit an den Kapitalmarkt gekommen sind und damals noch zu jung waren, um im Detail zu wissen, was dann da eigentlich vorgefallen ist, wie es dazu kam.
Ja, genau, die Finanzkrise 2008. Da war ich damals auch noch im Büro auf dem Trading Floor. Es war eine sehr turbulente Zeit, in der die Preise überwiegend stark gefallen sind von allen möglichen Assets. Und ausgelöst wurde die Finanzkrise durch Hauspreispapiere, heißt es oft. Die Wertpapiere waren der Art strukturierter Kredit. Man hat eine große Menge Kredite, sagen wir mal 10.000 verschiedene Hauskredite, in eine Zweckgesellschaft gegeben. Das heißt, die hat im Prinzip die Banken ausbezahlt, die vorher den Kredit gegeben hatten und musste sich jetzt halt Geld besorgen, um die Banken auszahlen zu können. Hatte jetzt aber dann im Prinzip die Forderungen gegen diese 10.000 Hausbauer übernommen und verkaufte dann Anteile an diesem Portfolio von Kreditforderungen an andere, in erster Linie an andere Banken, aber eben auch an Versicherungen oder auch an andere professionelle Marktteilnehmer und erlaubte so halt allen möglichen Marktteilnehmern ihr Risiko ganz fein auszusteuern und zu überlegen, ob sie vielleicht mehr Michigan oder mehr Florida haben möchten. So konnten Leute halt das Risiko übernehmen. In dem zweiten Schritt konnte man jetzt innerhalb einer von diesen Gesellschaften, innerhalb der 10.000 Kredite, nochmal Tranchen einziehen von unterschiedlicher Risikoneigung, indem man eben sagte, aha, von den 10.000 Hausbauern werden nicht alle ausfallen, manche aber vielleicht schon. Und jetzt können wir so einen Turm bauen, wo wir halt sagen, die obersten Etagen von dem Turm, die sind wahrscheinlich ganz sicher. Also, dass wirklich alle ausfallen, ist super unwahrscheinlich. Und die untersten Etagen von dem Turm sind halt super gefährdet, weil dass mindestens ein oder zwei ihren Kredit am Ende nicht bedienen können, das kann man sich schon sehr gut vorstellen. Und so haben die jetzt halt dann verschiedene Klassen von Anleihen gebildet, von Super Senior, denjenigen, die halt als allerletzte betroffen sein würden von Zahlungsausfällen, bis hin zu der Equity-Tranche, die halt fast sicher zumindest einen Teil Ausfälle sehen wird. Und entsprechend hat man dann unterschiedliche Risiken, natürlich mit unterschiedlichen Belohnungen versehen, also unterschiedlichen Zinssätzen, bei dem eben der Kopf der Verteilung, im Prinzip die sicheren Tranchen, bekamen halt dann das sehr begehrte AAA-Rating, das ansonsten nur für die allersichersten Staaten und die allerbesten Unternehmen vorbehalten war, und hatten dann halt auch Zinssätze, die in der Größenordnung von sicheren Staaten, kleines bisschen besser, aber immerhin in der Größenordnung waren. Und schlechtere Tranchen in so einem Turm bekamen halt dann schlechtere Ratings und dafür aber auch noch höhere Zinsen. Und jetzt war halt eine der ganz offensichtlichen Trade-Ideen, die Leute dann jetzt hatten, war eben, aha, ich kann halt, wenn ich AAA-geratete Wertpapiere habe und die zahlen höhere Zinsen als ansonsten für sichere Anlagen gezahlt werden muss, kann ich mir ja Geld leihen und kaufe mir einfach diese Anleihen. Das heißt, ich kann jetzt mit Hebel spekulieren, damit ich eben diesen kleinen Zinsgewinn mehrfach bekomme und dann eben einen großen Zinsgewinn draus mache.
Klar, ist ja für mich als Anleger reizvoll, die Aussicht.
Vervielfacht ist des Menschen Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft, heißt es. Das heißt, jetzt kauft man sich halt, also ich kaufe mir im Prinzip, ich gebe so viel Geld her, dass ich einmal den Trade machen könnte, mir einen von den AAA-gerateten Bonds kaufen kann, der etwas höhere Zinsen zahlt. Aber jetzt geht die Gesellschaft hin und leiht sich dann nochmal viermal oder neunmal denselben Betrag dazu, kurzfristig am Geldmarkt, praktisch immer overnight, um dafür zusätzliche von diesen Hauspreispapieren zu kaufen. Und jetzt bekomme ich halt einerseits den Zins auf dem Geld, den ich eingesetzt habe, und dann bekomme ich halt noch viermal oder noch neunmal, je nachdem, ob der Hebel 5 oder 10 ist, praktisch die Zinsdifferenz dazu, die zwischen dem LIBOR Overnight und dem jeweiligen Bondpreis ist. Hier ist natürlich sind mehrere offensichtliche Risiken, die man jetzt eingeht, die nicht so schwer wiegen, wenn man davon ausgeht, dass AAA-geratete Wertpapiere tatsächlich niemals ausfallen würden, die aber schwer wiegen, wenn Menschen doch die Angst haben, dass auch AAA-geratete Wertpapiere in Trouble kommen können. Das eine Problem ist natürlich, wenn ich jetzt Verluste erleide auf meinen Wertpapieren, dann reicht es irgendwann nicht mehr, um die kurzfristigen Schulden wieder tilgen zu können oder überhaupt nur rollen zu können auf den nächsten Tag. Das andere Problem ist, dass ich mich verschuldet habe mit einer Fristigkeit von über Nacht. Das heißt, von heute auf morgen kann ich möglicherweise kein Geld mehr leihen. Mein Anlagegut allerdings im Prinzip die Term hat, mit denen Menschen Häuser bauen und finanzieren und zurückzahlen, also 10 Jahre, 20 Jahre durchaus. Das ist jetzt auch das Problem, in das im Prinzip diese Fondskonstruktion dann gefallen ist. Also das ist eine Fondskonstruktion, die relativ früh in der Finanzkrise in Probleme geraten ist. Das war die Firma Bear Stearns, die fünftgrößte amerikanische Investmentbank. Die war sehr stark in diesem Hauspreisgeschäft engagiert und hatte sich entsprechend dann auch überlegt, für ihre wohlhabenden Kunden Fonds aufzulegen mit 5-fachem Hebel und mit 10-fachem Hebel. Das ist halt gnadenlos schiefgegangen, als plötzlich im Frühjahr 2007 die Anleger begonnen haben zu vermuten, dass auch AAA-geratete Wertpapiere schadhaft werden könnten. Was soll das heißen? Das heißt halt, dass die Hauspreise in den USA in der Breite so sehr fallen, dass eben nicht nur die wenigen ausfallen aus den 10.000, dass halt unten die Equity-Tranche betroffen sein würde oder irgendeine von den Tranchen in der Mitte, sondern dass so viele Menschen in Amerika ihre Hauspreiskredite nicht mehr bedienen würden, dass halt auch die Top-Layer von diesem Turm betroffen sind und ausfallen würden. Und entsprechend kam es, wie es kommen musste, die Hauspreispapiere fielen. Niemand war mehr bereit, die Overnight-Kredite zu geben, die der Fonds brauchte, um seine Positionen aufrechtzuerhalten. Und Bear Stearns war gezwungen einzusteigen und hat damals die Wertpapiere selber übernommen und ist so an noch größere Bestände von diesen jetzt ja gefährdeten Hauspreispapieren geraten, als sie die vorher schon hatten. Im Lauf der Finanzkrise sind dann diese Papiere immer weiter gefallen und das führte dazu, dass eben auch das Vertrauen in die finanzielle Kraft von Bear Stearns gefallen ist. Und im März 2008 war es dann so, dass ein Notverkauf organisiert worden ist, bei dem eben JP Morgan eingestiegen ist und die Bear Stearns übernommen hat für einen relativ niedrigen, also zunächst $2, das ist dann nochmal etwas verbessert worden, aber eben für einen sehr niedrigen Aktienkurs wurde die gesamte Gesellschaft verkauft. Wenig später kam es dann auch dazu, dass die viertgrößte Investmentbank, das war Lehman Brothers, die haben ein halbes Jahr länger ausgehalten, die waren aber auch sehr stark im amerikanischen Hauspreismarkt engagiert. Die sind dann auch in Schwierigkeiten geraten, da wurde dann aber keine oder ist nicht gelungen, eine Rettung zu organisieren. Und die sind dann in dem größten Bankrott der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte untergegangen und haben damit eigentlich die ganz heiße Phase der Finanzkrise eingeläutet.
Wenn ich dich jetzt so verstehe, dass ein wesentliches Problem bei dem ganzen Konstrukt der Hebel war, der dann auch in dem Fall eben die Verluste größer hat werden lassen. Was ziehen wir da jetzt als Botschaft für unsere Privatanleger raus? Nicht zu gierig sein, nicht zu hoch hebeln, gar nicht hebeln?
Ja, genau. Also im Prinzip das Spannungsfeld zwischen Gier und Angst ist das, in dem der Kapitalmarkt immer agiert. Und hier ist offensichtlich irgendwann die Gier zu groß geworden und auch der Hebel zu hoch. Und deswegen, man muss sich halt jederzeit vor Augen führen, dass ein hoher Hebel eben auch bedeutet, dass man mit wenig eigenem Geld in so einem Trade engagiert ist und es halt schnell zu einem Totalverlust führen kann. Also genau wie du sagst, der Hebel war zu hoch, die Gier zu groß. Das war jetzt eben der Situation geschuldet, wo man halt viele Jahre Bullmarkt hatte, war man damals, sind die Bäume in den Himmel gewachsen und Leute wurden immer gieriger und entsprechend konnte man mit immer höheren Hebeln Erfolg haben. Ich glaube nicht, dass die Antwort der Geschichte ist, dass Hebel grundsätzlich falsch ist. Aber die Antwort ist, man muss sich die ganze Zeit kontrollieren und unemotional irgendwo zwischen Gier und Angst agieren und nicht sich auf eins der beiden Extreme begeben.
Gute Botschaft. Das waren unsere drei Beispiele für heute, Dirk. Herzlichen Dank. Das waren an sich spannende Geschichten, ja. Und auch über die Geschichten hinaus, was da jetzt viele Zuhörer sicher einfach an Finanzmarkthistorie gelernt haben, waren ja tatsächlich auch wirklich Botschaften drin, die sich jeder, der mit Derivaten traden möchte, hoffentlich zu Herzen nimmt, um die Fehler dann nicht selber zu machen.
Ja, vielen Dank. Genau, hat mir auch großen Spaß gemacht und ich hoffe, die Zuhörer können da ein paar Anregungen mitnehmen und sich jetzt an der Königsdisziplin des Lernens aus den Fehlern anderer versuchen. Denn das ist natürlich das Beste, was einem passieren kann, wenn die anderen die Verluste machen und man selber daraus Schlüsse ziehen kann. Viel Erfolg. Was man immer machen kann, ist, dass man vielleicht erstmal ein neues Derivat nur auf Papier ausprobiert, sich genau aufschreibt, wann man was gekauft hätte und dann erst in einem zweiten Schritt tatsächliches Geld riskiert. So kann man Erfahrung sammeln, auch ohne dass man das eigene oder das Geld der anderen Leute einsetzen muss.
Dann zum Schluss noch zwei Hinweise. Es war jetzt schon unsere dritte Podcast-Folge zum Thema Derivate. Wen es interessiert, gerne die anderen beiden nachhören. Mit Dirk habe ich auch schon über Grundsätzliches zur Funktionsweise und Herkunft von Derivaten gesprochen. Und außerdem gibt es noch eine Derivate-Folge mit Strategie-Basics für Trader. Zweiter Hinweis noch zum Ende. Sind Fragen offen geblieben oder gibt es Themen, über die wir hier mal sprechen sollen? Dann freuen wir uns über Anregungen per Mail an podcast@scalable.capital. Damit für heute danke fürs Zuhören, für die Zeit und bis zur nächsten Episode im Scalable Capital Podcast.
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und/oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten, so dienen diese Informationen ausschließlich der Erläuterung der erbrachten Dienstleistungen. Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Internetseite.